Kaum eine Woche vergeht, ohne dass die österreichische Innenpolitik neue Negativschlagzeilen produziert. In der ÖVP sorgte der überraschende Rücktritt von Generalsekretär Nico Marchetti für Verwunderung und Spekulationen über interne Machtkämpfe. Externe Kritiker sparten nicht mit Häme. Fast zeitgleich erschüttert ein spektakulärer Konflikt in Neos. Mitgründer Veit Dengler wurde nach heftigen parteiinternen Auseinandersetzungen ausgeschlossen. Was sagt uns das über den Zustand der österreichischen Innenpolitik oder auch der österreichischen Bundesregierung? Dazu spreche ich mit Gerald Groß, einem der wichtigsten Politikkommentatoren in Österreich, und stelle ihm gleich die erste Frage. Diese ganzen Tumulte, die es da jetzt gibt, diese Instabilitäten, diese Ausschlüsse, diese Streitigkeiten, ist das vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass wir baldige Neuwahlen erwarten können?
Danke einmal für die Einladung. Nein, es ist ein Zeichen für die Selbstauflösung dieser Regierung oder zumindest der drei Regierungsparteien dieser Ampel. Ob das in vorgezogenen Neuwahlen mündet, ist jetzt nicht erkennbar. Faktum ist, wenn Neuwahlen kommen würden, dann würde man den Verlust realisieren. Und der Verlust sieht so aus, dass die scheinkonservative ÖVP bei nur mehr 20% ist, die Sozialdemokratie bei 15% und die Neos möglicherweise, also die Linksliberalen, aus dem Parlament fliegen. Alle drei Parteien haben in Wahrheit das Fallbeil des Wählers vor sich. Liegt auch daran, dass die letzten 1,5 Jahre keine verantwortungsvolle Politik für die Zukunft des Landes gemacht wurde, sondern der Architekturfehler dieser Regierung zum Vorschein kommt. Und der Architekturfehler war ja jener, dass man eine Regierung gebildet hat mit einem einzigen Ziel. Und das war die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl zu verhindern. Alles andere, alle Standpunkte der Parteien traten damit in den Hintergrund, wurden größtenteils verraten. Das Regierungsprogramm besteht unter 95% unter Budgetvorbehalt, was bedeutet, dass, wenn es zu keinen budgetären Einigungen kommt, 95% des Regierungsprogramms nicht abgearbeitet werden können. Aber der kleinste gemeinsame Nenner nach wie vor besteht, und der ist, Herbert Kickl und die FPÖ zu verhindern.
Ich gebe da recht dabei, dass diese Regierung sicher nur abdanken wird, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. Ich glaube, dass die SPÖ und die Neos da eher die sind, die bis ans Ende das durchzuhalten versuchen. Aber bei der ÖVP kommen da jetzt ein paar sogenannte Sollbruchstellen auf die Partei zu. Und das sind die Wahlen in den Bundesländern, also Oberösterreich. Da sieht man ja bei Umfragen, die FPÖ vorne in Salzburg liefern sich die beiden Spitzenkandidatinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und zuletzt hat man jetzt erfahren, dass es auch schon in Tirol so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Kann die ÖVP die Verluste in den Bundesländern intern noch durchhalten? Kann sich der Stocker noch halten, wenn das alles da in Trümmern liegt in den Ländern?
Nein, es liegt bereits in den Trümmern, und wir dürfen nicht vergessen, dass in diesen Trümmern vor 1,5 Jahren die Steiermark als großes, ehemals bürgerliches, konservatives Flächenbundesland an die Freiheitliche Partei mit Mario Kunasek verloren gegangen ist. Und auch das hat keinen Umdenkprozess innerhalb der ÖVP herbeigeführt. Wir dürfen nicht vergessen, die Österreichische Volkspartei reduziert sich nur mehr auf ein Bundesland. Das ist mehr oder weniger Niederösterreich. Das ist mehr oder weniger der Österreichische Arbeiter- und Angestelltenbund, als einer der wichtigsten Teilorganisationen dieser ÖVP. Das ist deckungsgleich Niederösterreich und dieser ÖAB. Und der Rest scheint ins Hintertreffen geraten zu sein. Ja, es stimmt, in Oberösterreich liegt die Freiheitliche Partei mittlerweile mehrere Prozentpunkte vor der ÖVP. In Salzburg selbes Bild, Marlene Swatzek der Freiheitlichen, dürfte Caroline Edtstadler der ÖVP den Landeshauptmann Sessel, also in dem Fall den Landeshauptfrauen Sessel, abspenstig machen. Und dasselbe Bild sehen wir in anderen Bundesländern auch, logisch. Wenn die Freiheitliche Partei bundesweit bei 36% liegt und der Herbert Kickl oder möglicherweise schon auf dem Weg auf die 40%, dann bildet sich das ja in den Bundesländern auch ab. Und genau das passiert jetzt. Natürlich wissen wir, dass spätestens mit der Oberösterreich-Wahl und dem Verlust des ÖVP-Landeshauptmanns an die Freiheitliche Partei die Karten neu gemischt werden. Das heißt, ein Christian Stocker wird eine solche Landtagswahl nicht überleben, das weiß jeder. Nur sind wir bei folgender Problematik: die ÖVP hat niemanden anderen, den sie an seiner Stelle mit der Kanzlerschaft oder mit der ÖVP-Obmannschaft betrauen könnten. Das heißt, auch die Personaldecke innerhalb der ÖVP ist endenwollend dünn geworden.
Ich habe zuletzt ein Gerücht gehört, dass man dem Christian Stocker schon, und zwar von Niederösterreich aus, mehr oder weniger subtil die Rute ins Fenster gestellt hat und ihm gesagt hat, wenn nicht bis September die Umfrageergebnisse besser werden, dann müssen wir mal ein ernstes Wort reden. Jetzt ist der Stocker ja ein Paradebeispiel für einen gescheiterten Bundeskanzler. Ich erinnere nur an die 2-1-0-Formel, nicht? Also 2% Inflation, 1% Wirtschaftswachstum. Um null Toleranz gegen migrantische Straftäter. Das ist ja in allen Punkten, hat er da seine Ziele verfehlt. Inflation ist ja weitaus höher. Ich glaube, wir liegen bei 3,6%. Wirtschaftswachstum haben wir 0,6%. Und Ausländerkriminalität, um das so pauschal zu sagen, explodiert. Ist es nicht eh schon vor den Oberösterreich-Wahlen ziemlich explosiv, das ganze Gemenge in der ÖVP?
Zahlen lügen bekanntlich nicht. Und ja, die Aufzählung des Scheiterns in Österreich, auch des innenpolitischen Scheiterns, ist groß genug. Das heißt, budgetär sind wir am Sand, die Republik ist de facto pleite, die Sparpakete werden nicht halten. Das Ziel, auf das Anspringen der deutschen Volkswirtschaft zu warten, dieses Ziel ist nicht eingetreten, weil die deutsche Volkswirtschaft trotz des Schuldensondervermögens von 1,3 Billionen Euro einfach nicht anspringen will. Die Migrationsfrage ist tatsächlich nicht geklärt. Wir haben zwar keinen Grenzsturm mehr wie vor 11 Jahren, aber dafür haben wir einen Passamtssturm. Das heißt, die Menschen werden jetzt eingebürgert, die Einbürgerung an plus 22%. Inflation, Rezession nimmt den Menschen Wohlstand, damit gerät soziale Sicherheit in Gefahr. Sozialsysteme werden geplündert, weil wir sie als Lockmittel auch für die transkontinentale Asyl- und Sozialmigration eingesetzt haben oder pervertiert haben. Ja, diese Gemengelage ist in Wahrheit desaströs und wird der ÖVP, jetzt unabhängig, ob es den Herrn Stocker gibt oder nicht, oder wen auch anderen, zu einem Ende führen. Ich schreibe ja bekanntlich gerade in meinem Buch Ausgemerzt, das Ende der Scheinkonservativen, beleuchtet Deutschland Friedrich Merz, aber auch Österreich Sebastian Kurz bis Christian Stocker und prophezeie diesen scheinkonservativen Gruppierungen wegen ihrer schlechten Politik, die mit Konservatismus nichts mehr zu tun hat, dass sie das Ende der italienischen Christdemokraten aus den 90er Jahren, eine Giulio Andreotti, nehmen werden. Das heißt, der Scheinkonservatismus ist hinüber und wenn wir Frankreich, Ungarn, Österreich, Italien blicken, dann gehen die Leute zum Schmied und der Schmied sind jetzt wahre konservative Gruppierungen, wie beispielsweise in Österreich die FPÖ, die eben sticht.
Nochmal genau zu dem Punkt zurück, den du angesprochen hast, und zwar der Niedergang der Scheinkonservativen. Ich habe lachen müssen, vor 2 Tagen hat der Christian Stocker sich bemüht zu erklären, dass die ÖVP eine Mitte-Rechts-Partei ist. Ja? Und das ist ihm natürlich nicht gelungen. Jeder Mensch in Österreich weiß, dass die ÖVP eher so eine Mitte-Links-Partei ist oder zumindest in diese Richtung tendiert, alleine deswegen, dass sie ja, was die Asylfrage zum Beispiel betrifft, am Gängelband der Caritas hängt. Wofür, weißt du das vielleicht, steht die ÖVP heute eigentlich noch? Oder ist das so eine Entität, die sich mal dorthin wendet, dahin wendet, die man nicht genau festnageln kann?
Ich komme in diesem Buch zum Schluss, also ich bin noch im Fluss, es reimt sich, das heißt, ich schreibe diese Woche fertig und dann relativ rasch in die Korrektur und was am 24. August Erscheinungstermin zu halten ist. Ich komme zum Schluss, dass diese sogenannten scheinkonservativen Parteien keine inhaltliche Fundierung mehr haben, sondern in Wahrheit reine Beutegemeinschaften geworden sind. Sie sind Beutegemeinschaften für einige tausende Funktionäre, Höchstfunktionäre, Mittelbaufunktionäre. Das Bild zeichnet sich schon seit mehr als 20 Jahren ab. In Deutschland hat das 2004 Angela Merkel eingeleitet, in Österreich am Ende auch Sebastian Kurz, der heute möglicherweise als geläuterter Scheinkonservativer gilt, aber dennoch die Renaissance dieser Scheinkonservativen, dieses Untergangs in Wahrheit eingeläutet hat 2017 in Österreich. Sie sind Opportunisten, sie sind Heuchler geworden, sie haben kein inhaltliches Fundament mehr. Das inhaltliche Fundament ist ihnen abhanden gekommen. Es wird heute repräsentiert beispielsweise von Teilen der AfD in Deutschland, von der AfD in Österreich, vom Rassemblement National in Frankreich. Das heißt, das ist übergegangen, der Inhalt mit auch den Wählern, die sind auch in Wahrheit weg. Und wir sehen, glaube ich, die letzten Zuckungen. Ja, ob sie Mitte rechts sind, Greta Hahner Mist. Zum gleichen Zeitpunkt, wo Christian Stocker gemeint hat, seine Partei wäre Mitte rechts, hat seine steirische Landeshauptfrau Stellvertreterin gemeint, sie ist nur mehr die Mitte und sie hält von rechts und links nichts mehr. Also man sieht ja auch, wie schwer sich diese Proponenten der Beutegemeinschaft mit Begrifflichkeiten wie rechts und links tun. Sie haben Angst vor der eigenen Courage bekommen.
Ja, das ist eh die einfachste Lösung, wenn man mit dem Links-Rechts-Schema nicht zurechtkommt, dann sagt man einfach am besten, es gibt's nicht mehr, dann ist man dieser Entscheidung schon enthoben. Bei der nächsten Frage, Stocker beruft sich ja immer auf Maßnahmen, für die er sich selbst rühmt, zum Beispiel Stopp des Familiennachzugs, Billigstromgesetz, Benzinpreissenkung, Senkung der Lohn- und Lebenkosten. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele aufgezählt. Wenn man sich diese großen Leuchttürme, die er da aufgestellt zu haben glaubt, anschaut, das sind doch alles Fake-Maßnahmen. Also zum Beispiel die Lohnnebenkosten, die Senkung der Lohnnebenkosten, das sind ein lächerliches Prozent und das steht unter Budgetvorbehalt, also 2028 soll es kommen. Wenn dann der Finanzminister sagt, na, geht's ja nicht aus, dann ist das weg und gleichzeitig wird es finanziert über die Köst. Das soll ja 2028 kommen, aber während die Unternehmer schon 2027 in der Vorauszahlung zu bezahlen haben. Also das sind doch alles substanzlose Maßnahmen, von denen da gesprochen wird. Warum ist das österreichische Volk nicht schon längst auf den Barrikaden? Weil das ist ja dermaßen, also offensichtlich, warum gibt es so wenig Widerstand gegen diese Fake-Politik?
Also die Analyse ist richtig. All das, was die Regierung jetzt in 1,5 Jahren getan hat, das wenige, ist in Wahrheit verpufft. Die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel ist in einem Chaos gemündet. Allein das Beispiel, dass die Semmel, die Weizensemmel, eine Mehrwertsteuersenkung auf unter 5% hat und auch beispielsweise die Butter unter 5%, währenddessen aber die Buttersemmel sehr wohl 10% Mehrwertsteuer zahlt, zeigt ja das Chaos, das hier verbrochen wurde, würde ich sagen. Und am Ende hunderte Millionen Euro für eine Maßnahme ausgegeben wurden, die volkswirtschaftlich nichts bringen und auch den einzelnen Menschen in Österreich nicht entlasten, sondern in Wahrheit nur zu Mehrkosten geführt haben. Das ist das Problem mit gut gemeint. Da muss man immer aufpassen, wenn es Menschen gut meinen. Da ist immer höchste Vorsicht geboten. Und das ist die gut gemeinte Regierung. Sie meint es gut, aber sie schafft es leider nicht. So. Warum sind die Österreicher nicht auf den Barrikaden? Das ist historisch bedingt. Die Österreicher gehen ungern auf die Barrikaden. Das letzte Mal, wenn sie auf den Barrikaden waren, war 1848. Das ist schon sehr lang her. Da sind die Studenten gegen den Kaiser Ferdinand den Gütigen zu Felde gezogen, Ferdinand den Fertigen. Und seitdem hat es keine nennenswerten Aufstände mehr in Österreich gegeben. Die sogenannte Zivilgesellschaft besteht darin, dass man die Fäuste in der Hosentasche ballt und am Stammtisch seinen Unmut über die Regierung verkündet. Es hat einmal einen kurzen Moment gegeben, 2020 bis 2022, aber auch mit einer Zeitverzögerung in Wahrheit, wo es den Menschen gereicht hat. Das waren die Corona-Maßnahmen. Das ging unter die Haut. Die Freiheitseinschränkung, die Debatte um die Impfpflicht, da ist die Hutschnur gerissen, würde man sagen. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass sich der Protest auf den Straßen in Österreich, in Wien im Speziellen, entleeren würde. Die Österreicher sind ein sehr geduldiges Volk. Was ich aber nicht ausschließen kann, ist, dass es nicht bei der kommenden Nationalratswahl, wann sie auch immer stattfindet, zu einem Erdbeben kommen wird, zu einer tektonischen Verschiebung, weg von den ehemals zwei Großparteien SP und ÖVP hin zur Freiheitlichen Partei. Und was ich auch nicht ausschließen will, ist, dass die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl dann möglicherweise bereits über 40% zu liegen kommt. Das heißt, kein Weg mehr an ihr vorbeiführt. Selbst eine Viererkoalition nur mehr mit Ach und Krach hier Widerstand leisten könnte. Das ist die Summe der besseren Vorschläge der FPÖ, logischerweise. Ich möchte niemanden schmälern. Aber das ist auch das Ergebnis des kollektiven Versagens von SPÖ, ÖVP, aber auch der NEOS. Ja, und das wird dann der Protest sein. Die Österreicher gehen zur Wahlurne.
Du hast jetzt die Neos ins Spiel gebracht. Da hat man ja tatsächlich jetzt den Eindruck, dass es die Partei förmlich zerreißt, wenn man sie anhört, was der jetzt ausgeschlossene Nationalratsabgeordnete Veit Dengler über das sagt, was da im Innenverhältnis dieser Partei vor sich geht. Da kann man ja nur mal von einer Brutalo-Parteiführung unter Meinl-Reisinger sprechen, denn man darf nicht vergessen, sie hat ja schon Matthias Strolz relativ brutal eliminiert und jetzt der zweite Parteigründer, der auch ähnlich mit einer brutaler Gewalt aus dem Weg geräumt ist. Sind die Neos eine liberale Partei? Sind sie es je gewesen? Und wie geht es jetzt mit denen weiter? Gibst du denen noch eine Chance bei den nächsten Nationalratswahlen? Oder wird sie das jetzt so nach und nach erledigen, das Problem Neos?
Also der erste große Verrat war vor 1,5 Jahren. Und zwar war es der Eintritt in die österreichische Bundesregierung. Warum? Weil die Neos sich als liberale Kraft, entstanden aus dem liberalen Forum einer Heide Schmidt und aus Versatzstücken der ÖVP, ehemaligen Mitstreitern der Scheinkonservativen, genähert, gegründet haben und zumindest glaubhaft über mehr als gut jetzt 13 Jahre den Menschen in dem Land erklärt haben, wir sind gegen den rot-schwarzen Proporzstaat, wir sind für Transparenz, wir sind gegen Korruption, wir sind für einen Neuaufbruch, wir sind für Generationengerechtigkeit, wir sind für ein neues Pensionssystem, wir sind für eine Gesundheitsreform. So, das alles, was sie wollten sein, sind sie nur das letzte 1,5 Jahr in der Regierung nicht gewesen. Und daher hast du automatisch eine Situation, dass sich viele Menschen, ursprüngliche Wähler, ohne dies abgewandt haben. Jetzt kommt jene verschärfte Situation hinzu, dass auch die Spannungen in deren Parlamentsklub, in deren Parlamentsfraktion zunehmen. Logischerweise, man sieht, dass wahrscheinlich die Hälfte der Mandatare bei der nächsten Wahl fehlen werden. Möglicherweise ziehen die Neos auch gar nicht mehr in den Nationalrat ein. Dann fehlen 100% eine Heerschar an Mitarbeitern, eine Heerschar an Parteiförderungen, die daran sich verknüpfen. Das alles wird fehlen. Und jetzt kommt es zu den ersten Verteilungskämpfen. Da gibt es jetzt Veit Dengler und viele andere, die sagen, wir müssen wieder die reine Lehre vertreten. Und dann gibt es andere, nein, wir müssen koalitionstreu gegenüber den Sozialdemokraten und den Scheinkonservativen sein. Und dann hast du eine vollkommen überforderte, sehr egozentrisch eitle Spitzenkandidatin, der gerade die eigene Partei wie ein Kellermatopf um die Ohren fliegt. Und das passiert. Bei Dengler ist insofern schon eine gewisse Katastrophe für die Neos. Und zwar nicht wegen der Person Veit Dengler, sondern weil diese Person gegründet hat und nicht nur, sondern sich selbst inszeniert als der große Kritiker des Parteienstaates, Transparenz, Effizienz, gegen den Steuergeldmissbrauch. Und dass die Neos gerade den ausschließen, sie hätten auch gleich ihr Parteiprogramm ausschließen können. Veit Dengler ist das personifizierte Parteiprogramm gewesen. Ja, und damit tritt unweigerlich das ein. Die Neos werden, so wie in Deutschland, aber wie vor 1,5 Jahren auch prophezeit, die erste große Sprengung der Ampelregierung herbeiführen. Die Ampelregierung wird dennoch aber einen knappen Mandatsüberhang haben. Und jetzt, ob da nur 2 oder 3 von den Neos gehen, wird der Ampelregierung relativ egal sein. Aber Faktum ist, dass sich die Erfolgsaussichten für alle drei Parteien bei der kommenden Nationalratswahl, wie gesagt, wann immer sie auch stattfindet, nicht verbessern, sondern tendenziell verschlechtern.
Die Koalition strauchelt in den Parteien, gärt es und noch ist das Volk relativ ruhig. Wie es mit der österreichischen Innenpolitik weitergehen soll, habe ich mit Gerald Gross besprochen und zu analysieren versucht. Herzlichen Dank dafür, dass du bei uns warst.
Danke dir, lieber Bernhard. Jederzeit gerne wieder.